Ja, Herr Holthoff-Pörtner, Herr Budde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist ein ganz tolles Format, was Sie hier in Essen haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas, solche politischen Foren in dieser Form irgendwo in Deutschland auch mal gibt. Und ich bin wirklich sehr gerne gekommen, weil ich auch weiß, dass hier viele interessierte Leute im Saal sind. Nicht alles, was Sie jetzt versprochen haben, Herr Budde, werde ich erfüllen. Ich werde vor allen Dingen nicht auf die Hightech-Visionen in der Zukunft eingehen, sondern mich mehr mit dem Hier und Jetzt, den aktuellen Problemen und der näheren Zukunft beschäftigen. Aber das, was Sie gesagt haben, spielt schon eine Rolle. Die Digitalisierung in der Medizin ist eine Realität, mit der wir uns alle auseinandersetzen. Ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick geben in die Arbeit des Sachverständigenrates. Den gibt es, wie Sie gehört haben, seit 30 Jahren. Und wir machen regelmäßig Gutachten, in denen wir das Gesundheitssystem analysieren. Und was wir da herausgefunden haben, wo wir Probleme sehen, was wir für die Zukunft empfehlen, das möchte ich Ihnen in Ausschnitten heute vorstellen. Zunächst noch einmal die Frage, was ist dieser Sachverständigenrat? Herr Holthoff-Pörtner hat das im Wesentlichen schon dargestellt. Ich habe Ihnen mal den Paragraphen im Sozialgesetzbuch 5 mitgebracht, in dem steht, was wir machen sollen. Ähnlich wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der sogenannten Wirtschaftsweisen, kümmern wir uns um das Gesundheitswesen. Wir sollen die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung mit ihren medizinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen untersuchen und dazu Gutachten erstellen. Und dann, und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Gutachten, beschäftigen wir uns insbesondere mit Prioritäten für den Abbau von Versorgungsdefiziten. Wir sprechen von Unterversorgung, also da, wo etwas wenig gemacht wird, wo man mehr tun müsste, sprechen wir von Unterversorgung. Und bestehenden Überversorgung, das ist das Gleiche, nur auf der anderen Seite, wo etwas zu viel gemacht wird. Und wir sollen Möglichkeiten auf und Wege zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens aufzeigen. Das ist die Arbeitsbeschreibung des Sachverständigenrates. Und ich möchte beginnen mit einer Aussage, die Sie im Grunde alle schon kennen. Ich möchte Ihnen aber nochmal vor Augen rufen, was das bedeutet. Wir alle, auch alle, die hier im Saal sitzen, werden nämlich gemeinsam älter, Gott sei Dank, wir haben eine höhere Lebenserwartung als jede Generation vor uns, und die Gesellschaft insgesamt wird absolut und relativ älter. Wir werden aber auch weniger, trotz Einwanderung wird die Zahl der Einwohner in Deutschland deutlich zurückgehen, und wir werden eben bunter, weil andere Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, mit Migrationshintergrund wird sich unsere Gesellschaft auch in dieser Hinsicht verändern. Und Sie sehen hier zwei Karten von Deutschland. Links sehen Sie die Bundesrepublik im Jahr 2010 und rechts im Jahr 2030. Dargestellt ist der Anteil der Menschen, der Bevölkerung über 60 Jahre in Prozent. Dunkelblau bedeutet zum Beispiel über 40%. Sie sehen hier rechts, im Jahr 2030 wird es viele Regionen geben. Die ehemalige DDR scheint man da zu erkennen, ausgenommen vom Speckgürtel in Berlin, wo die Menschen im Durchschnitt über 40% 60 Jahre und älter sind. Im Westen sieht das etwas anders aus. Das Ruhrgebiet ist ein bisschen heller, wird aber auch dunkler. Und was man hier vor allem sieht, das ist kein Prozess, der gleichzeitig überall in ähnlicher Weise fortschreitet, sondern es gibt regional große Unterschiede. Und das muss natürlich bei der Analyse und auch den Empfehlungen auch eine Rolle spielen. Es kommt also sehr darauf an, wo Sie genau leben. Das werden Sie nachher in meinem Vortrag an mehreren Stellen erkennen. Es gibt weitere neudeutschen Megatrends, die uns alle betreffen und die das Leben und die gesundheitliche Versorgung verändern. Neben der Alterung und auch infolge der Alterung kommt es zu einem Wandel des Erkrankungsspektrums. Wir haben heute als Herausforderung eher die chronische Erkrankung, die lange besteht, als die akute Infektion. Die akuten Infektionen haben wir im Wesentlichen gut im Griff. Da sind früher viele Menschen dran gestorben, heute in der Regel nicht. Aber die chronischen Erkrankungen, die wir im höheren Lebensalter bekommen, auch gleichzeitig mehrere chronische Erkrankungen. Über die Hälfte der Betroffenen hat gleichzeitig mehr als eine chronische Erkrankung. Die sind eine Herausforderung. Ich will Ihnen nur eine Zahl nennen. 80% der Ausgaben im Gesundheitswesen werden durch 20% chronisch Kranke verursacht. Da sieht man, dass da auch, was die Betreuung, die ärztliche, pflegerische, diagnostische, therapeutische Betreuung angeht, die Musik spielt. Und Multimorbidität, gleichzeitig mehrere Erkrankungen, ist eben was anderes, als wenn man nur eine Erkrankung hat. Ein weiterer Trend, mit dem wir uns aus verschiedenen Gründen auseinandersetzen müssen, sind die veränderten Erwartungen des Nachwuchses. Das betrifft die jungen Ärztinnen und Ärzte, aber auch andere Gesundheitsberufe. Ein Fakt ist, dass der Frauenanteil erheblich steigt. Unter den Studienanfängern in der Humanmedizin haben wir im Augenblick ungefähr 63% Frauen. In meinem Fach, in der Allgemeinmedizin, geht es jetzt in Richtung 70-75%. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Hausarzt der Zukunft eine Hausärztin sein wird. Diese jungen Ärztinnen, aber auch die jungen Ärzte, haben andere Vorstellungen von ihrem Leben als der Landarzt von alten Schrot und Korn, der jetzt einen Nachfolger hat. Oder auch der Allgemeinarzt hier in Essen. Der hat nämlich in der Regel sehr viel gearbeitet, war immer für seine Patienten da. Die jungen Kolleginnen und Kollegen legen sehr viel mehr Wert auf eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Familie und Beruf. Das ist die Top-1-Priorität beim Nachwuchs. Viel wichtiger als Geld, als Karriere, als Status oder Ansehen. Und das verändert sehr viel. Die jungen Ärztinnen und Ärzte wollen am Anfang lieber angestellt werden. Sie wollen nicht eine eigene Praxis in der Regel gründen, sich verschulden, Kredite aufnehmen, sich an einen Ort finden. Sie möchten vielleicht eher Teilzeit arbeiten. Sie möchten auf jeden Fall familienfreundlich bedienen. Und diese Generation, die jetzt kommt, möchte mobil sein und sie muss es auch. Denn die junge Ärztin hat in der Regel einen Partner, der selber Akademiker ist. Der ist vielleicht Jurist, Ingenieur, Journalist, arbeitet in einem Unternehmen. Und dieses Unternehmen erwartet von ihm, dass er vielleicht im nächsten Jahr nach Hamburg geht und vielleicht 3 Jahre später in Barcelona geht. Diese junge Frau kann mit ihrem Partner gar nicht so ohne weiteres in einen kleinen Ort in der Eifel oder im Bergischen Land gehen und sich dann da für 30 Jahre verwurzeln. Diese junge Familie muss mobil sein, sie möchte es auch. Und wir haben in Deutschland ja jetzt schon auch Binnenwanderung. Ja, wir haben eine Wanderung, jetzt mal ganz grob, von Ost nach West und von Nord nach Süd. Und auch das muss man berücksichtigen. Das verändert unser Land, das betrifft nicht nur die Medizin, sondern es geht auch weiter darüber hinaus. In den ländlichen Regionen, und Sie haben eben gehört, wenn Sie genau hingehört haben, ich komme aus dem Sauerland und weiß, wovon ich spreche, ich lebe da zwar nicht mehr, bin da aber aufgewachsen. Dort haben wir Regionen, in denen wir Entleerungseffekte haben. Die Raumplaner sprechen sogar von Verödungsspiralen. Das bedeutet, dass der Edeka-Laden schon lange dicht ist, eine Kneipe gibt es im Ort auch nicht mehr. Der Schulbus muss morgen 1,5 Stunden rumfahren, um noch genügend Kinder einzusammeln. Die nächsten weiterführenden Schulen sind vielleicht 20 Kilometer entfernt. Kneipen, Kultur, Theater etc. gibt es dort nicht. Und zu dieser infrastrukturellen Schrumpfung, denken Sie auch an den öffentlichen Nahverkehr, kommt jetzt, und das ist neu, das gibt es bis jetzt noch nicht, das wird aber in der Zukunft zunehmend ein Problem werden, auch gesundheitliche Unterversorgung. Weil wenn in diesen Regionen die Ärzte und auch andere Gesundheitsberufe keine Nachfolger finden, dann kommt es dort zu einer Verknappung. Und genau das Gegenteil findet, ich male jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber wirklich nur ein bisschen, in den Ballungsgebieten statt. Wir haben in den Ballungsgebieten Zuzug. Da sind in der Regel mehr Menschen. Wir sprechen von Urbanisierung. Und dort haben wir, und das Ruhrgebiet ist dafür ein Musterbeispiel, Hinweise auf eine fachspezialistische, fachärztliche und auch akutstationäre, also klinikbedingte Überversorgung. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Unterversorgung, die drohende Unterversorgung im Bergischen Land, in der Eifel, im Sauerland auf der einen Seite, auch im Münsterland und die eher tendenziell Überversorgung in den städtischen Ballungsgebieten. Übrigens auch in den Städten noch mal ein bisschen unterschieden. Es gibt ärmere Stadtteile, die ähnliche Probleme haben wie ländliche Räume. Die meisten Ärzte, um es mal kurz zu sagen, sind dort, wo sie rein medizinisch eigentlich am wenigsten benötigt werden. In den wohlhabenden Stadtvierteln mit guter Lebensqualität und allem, was man sich wünscht. Das kann man auch keinem Arzt vorwerfen, dass er dort gerne hin möchte. Da sind auch mehr Privatpatienten. Aber das ist die Realität, die jetzt in den nächsten Jahren fortschreitet. Und jetzt haben wir schon über Älterwerden gesprochen, wir haben gesprochen über Krankheiten, chronische Krankheiten, Multimorbidität, da ist es ja logisch, dass das Gesundheitssystem auch teurer ist. Und das können Sie überall lesen, die Menschen werden älter, haben häufiger chronische Nervenerkrankungen. Dann ist das ja wohl auch der Hauptgrund für die jährlichen Kostensteigerungen im Gesundheitssystem. Meine Frage an Sie, stimmt das überhaupt? Ist das richtig? Wird das Gesundheitswesen deshalb teurer, weil wir älter werden? Die Antwort ist nein, das ist nicht der Hauptgrund. Und das möchte ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie zeigen. Das ist jetzt eine Folie zur Finanzierung des Gesundheitswesens in Deutschland. Gesundheit ist für uns alle ein kostbares Gut. Wir lassen uns das was kosten. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung, wir sprechen da immer von GKV, wurden im Jahr 2015 rund 210 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist eine stolze Summe. Und in den letzten 10 Jahren ist der Betrag, den wir in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeben, jährlich im Durchschnitt um ungefähr 3,5% gestiegen. Und die Hauptkostentreiber sind genau drei Faktoren. Die möchte ich Ihnen jetzt sagen. Erstens, der medizinische Fortschritt. Alles, was Herr Budde eben erzählt hat und von dem wird ein Teil mindestens kommen, kostet natürlich Geld. Und auch, wir sind ja Kardiologe, was die Kardiologen heute so an Geräten in ihren Praxen und Kliniken haben, das ist ja weit, weit mehr als früher. Ja, man kann heute über Katheter, über die Leiste eine Herzklappe ins Herz vorschieben und die dann dort aufspannen und dann bleibt die da hängen ohne Operation. Man kann im Vorhof der Vorkammer des Herzens, Verödungen von Leitungsbahnen machen und damit Herzrhythmusstörungen über Katheter. Wir haben ganz tolle bildgebende Verfahren. Und das Gleiche spielt sich auch in anderen Disziplinen, nicht nur in der Kardiologie ab. Und dieser Fortschritt auf neue Medikamente gegen Krebserkrankungen, gegen Hepatitis C etc., die sehr viel Geld kosten, alle diese Angebote werden mehr. Und es gibt auch mehr, die das anbieten. Mehr Praxen, mehr Kliniken bieten diese neuen Techniken. Das ist der wichtigste Kostentreiber. Der zweite Kostentreiber ist, dass alle, die es anbieten, außerdem noch von Jahr zu Jahr mehr davon machen. Die Krankenhausdirektoren fordern das von uns. Das System, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, erzwingt es quasi. Und wenn dann außerdem noch in jeder Runde und ein Gesundheitswesen wird auch noch verhandelt, jedes Jahr die Preise steigen für diese Leistungen und je mehr Leistungen, höhere Preise zahlen, dann ist das der zweite wichtige. Und erst an dritter Stelle kommt die Alterung, der demografische Wandel. Das macht ungefähr 10-20% der Kostensteigerung. Also das, was ich am Anfang so suggestiv gesagt habe, dass das der Hauptgrund ist, stimmt. Da gibt es verschiedene Berechnungen, vielleicht sind es auch 25%, maximal 30%, aber ungefähr in der Größenordnung liegt es. Die Hauptkostentreiber sind die ersten. Und die Gesundheitsausgaben insgesamt sind sogar noch viel höher, weil es gibt 10% der Bevölkerung, die sind privatversichert, die sind in der Ärztezahl natürlich noch gar nicht drin, das kommt hinzu. Und wenn Sie in der Apotheke zuzahlen müssen oder beim Arzt in der Praxis sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen Cash bezahlen müssen, dann kommt das alles noch dazu. Und dann kommt man auf rund 330 Milliarden Euro im Jahr 2015, das sind 12% des Bruttoinlandsprodukts. Und im Gesundheitswesen arbeiten inzwischen mit steigender Tendenz 6,8 Millionen Menschen. Jeder sechs. Nur mal zum Vergleich, in der Automobilindustrie arbeiten knapp 800.000. Das Gesundheitswesen ist eine der größten Branchen und sie hat übrigens volkswirtschaftlich auch stabilisierenden Charakter. Sie erinnern sich alle noch an die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-2009. Da hat das Gesundheitswesen, weil es da diesen Einbruch nicht gibt, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung stabilisiert. Und man kann darüber streiten, ob das jetzt ein Kostentreiber ist oder ein Wachstumsmotor. Das ist beides. Aber man muss sich natürlich darüber unterhalten, wofür wollen Sie denn Ihr Geld oder Krankenkassenbeiträge ausgeben. Und jetzt komme ich zunächst mal zum ambulanten Bereich und dann zum stationären Bereich, den Kliniken. Im ambulanten Bereich gibt es eine Besonderheit in Deutschland, die uns wirklich fast weltweit einzigartig unterscheidet von den allermeisten anderen Ländern. Und das sind die Arzt-Patient-Kontakte und die Zahl der Diagnosen. Es gibt leider in der ambulanten Versorgung kein Abrechnungssystem mehr. Das gab es bis 2007, in dem jeder einzelne Kontakt, den Sie mit einem Arzt in der Praxis haben, auch dokumentiert wird, weil es werden nicht mehr alle bezahlt und dann machen die Ärzte das mehr. Aber als es das noch gab, konnte man das exakt ausrechnen. Und 2007 waren es 17,9 Arztkontakte je Einwohner und Jahr. Jeder im Durchschnitt hat so viele Kontakte. Davon 7,1 Kontakte bei Allgemeinmedizinern und das heißt also die Mehrzahl 10,8 bei Fachspezialisten in der Praxis. Nur mal zum Vergleich, im europäischen Durchschnitt haben die Menschen etwa 6 bis 7 Arztpatientenkontakte. In Schweden zum Beispiel 2,8. Wir liegen oder lagen damals bei 17,8. Das bedeutet, dass an einem beliebigen Montag etwa 8% der Bevölkerung in den Warte- und Sprechzimmern von niedergelassenen Ärzten sind. Und an einem Spitzentag, wenn nämlich der Montag auf den Quartalsanfang fällt, und das war am 1.10.2007 so, da waren es 11,75% der Bevölkerung. 9,7 Millionen Menschen, fast 10 Millionen. Und das ist übrigens noch ohne Zahnärzte, ohne Kieferorthopäden, ohne Psychotherapeuten, ohne Klinikambulanzen. Das kommt alles noch obendrauf. Jeder hat im Durchschnitt, das sammelt sich dann in den Praxen so an, 25,8 Abrechnungsdiagnosen. Die Ärzte müssen das immer dokumentieren für jede Abrechnung. Und selbst wenn man die bereinigt und Doppeldiagnosen und Bescheinigungen, dann hat jeder von uns 9,3 Abklärungs- oder Behandlungsbedürftige. Also wenn jetzt so einer, so ein Außerirdischer käme und würde auf Deutschland gucken, dann würde er denken, oh Gott, das muss ein ganz krankes Volk sein. Die müssen dauernd zum Arzt und jeder von denen hat fast 10 Diagnosen. Und wir schätzen, dass nach ersatzloser Abschaffung der Praxisgebühr diese Zahl der Arztkontakte noch angestiegen ist. Wir beobachten eine, ich nenne das mal Flatrate-Mentalität. Es kostet ja keinen Eintritt mehr. Man kann gehen so oft und wohin man möchte. Wir schätzen, dass etwa 20 Arztkontakte pro Einwohner und Jahr zurzeit in deutschen Praxen üblich sind. Und das ist wirklich sehr viel. Und man muss sich fragen, im Interesse aller, ist das wirklich sinnvoll und notwendig. Jetzt komme ich zu den Hausärzten. Das ist ja die Basis jedes Gesundheitssystems. Nicht nur, weil ich selber Allgemeinmediziner bin, ist das wichtig, sondern weil das eine Basis- und Grundversorgung für die gesamte Bevölkerung notwendigerweise ist. Darauf basiert jedes, auch moderne Gesundheit. Und Sie sehen hier die Zahlen der altersbedingt ausscheidenden Hausärzte. Das ist eine Statistik der Kassenarzt-Bundesvereinigung und zum Beispiel in diesem Jahr 2016 würden danach 2221 Hausärzte ihre Praxis in der Regel aus Altersgründen aufgeben. Das sind 1792 Allgemeinmediziner und praktische Ärzte und 429.000. Vielleicht merken Sie gerade mal die Zahlen, denn wir sehen hier, das geht so weiter, ungefähr 2200 Hausärzte geben pro Jahr ihre Praxis. Denn die Frage ist natürlich jetzt, wie viel kommen nach? Und ich habe Ihnen zunächst mal ein Beispiel aus Hessen, das Bundesland, in dem ich jetzt arbeite, mitgebracht. Da hat die Hessenärztliche Vereinigung mal ausgerechnet, wo das denn hinführt. Wir haben 2010 hochgerechnet bis 2025. Was passiert, wenn die Ärzte mit 65 ihre Praxis haben? Und Sie sehen hier oben links, durchschnittlich werden bis dahin 67%, also 2/3 aller Hausärzte ausgeschieden sein. Und es gibt Regionen, zum Beispiel der Vogelsbergkreis oder der Odenwaldkreis, wo es noch deutlich mehr ist, nämlich 80% bzw. 67%. Selbst in Frankfurt am Main 69%. Jetzt muss man noch wissen, dass die Hausärzte im Durchschnitt in Deutschland und auch in Hessen gar nicht mit 65 im Ruhestand gehen, sondern schon mit 63. Wir müssen also noch 2 komplette Alterskohorten zusätzlich besetzen. Und ich habe Ihnen jetzt mal die Zahlen hier aus der Region mitgebracht, von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Die hat hochgerechnet, was hier in Essen und im Bereich Nordrhein, es gibt ja Nordrhein und Westfalen-Lippe, im Bereich der Hausärzte passiert. Das ist die Region Nordrhein. Es gibt ein Szenario fehlender Ärzte bis 2030 in mehreren Gruppen. Und zum Beispiel Und es ist so, dass Sie annehmen, dass die Praxis mit 65 aufgegeben wird. Wir wissen, dass es in der Regel sogar früher der Fall ist und dass man die Sitze auf bisherigem Niveau, also so wie in den letzten Jahren der Fall, wieder besetzt. Und das würde dazu führen, dass in Essen 55 Hausärzte weniger sind als jetzt und zum Beispiel in Köln 168. Jetzt kann man davon ausgehen, dass in Essen und in Köln im Augenblick vielleicht mehr Hausärzte noch sind als erforderlich sind, aber das ist ein Trend, der sich fortsetzt. Das heißt, die Zahl wird so weit abnehmen, dass man irgendwann auch der Mangel spürbar wird, mindestens in den ärmeren Städten. Und das ist eine Tabelle, die doppelten Horrorcharakter hat, nämlich erstens, weil Sie sie kaum lesen können und zweitens, weil sie etwas zeigt, was nicht erst jetzt bekannt ist, sondern schon länger. Das ist eine Tabelle, die die Bundesärztekammer jedes Jahr veröffentlicht und da wird feinsäuberlich aufgeschrieben, wo in ganz Deutschland Facharztanerkennungen in welchen Gebieten ausgesprochen worden sind und zwar immer für die letzten 3 Jahre, 2015, 2014 und 2013. Ich möchte Ihnen nur wenige Zahlen mal hier zeigen. Erstens, es waren insgesamt 12.231 im Jahr 2015, die einen Abschluss. Zweitens, es gibt sage und schreibe 77 verschiedene Facharzt- und Schwerpunktzahlen. Und es werden ständig neue Ideen entwickelt, was man noch alles spezialitätenmäßig an Facharzt- und Zusatzbezeichnungen, Schwerpunktbezeichnungen definieren könnte. Und nur 2 aus dieser gesamten Liste, das sind nämlich die ersten beiden, zeigen, dass Allgemeinmedizin, Innere und Allgemeinmedizin, das kann man Hausarzt und Generalisten. Alle anderen sind Spezialisten. Wir sehen hier schon die Zahl, 1.337 haben zum Beispiel 2015 den Abschluss gemacht, das waren 10,9% von allen Ärzten. Sie haben ja eben gehört, 2200 hören auf, also schon rein rechnerisch, wenn die 1 zu 1 ersetzt würden, kann das nicht auch. Und da die Jüngeren, die jetzt nachkommen, eine deutlich geringere Wochen- und Lebensarbeitszeit haben als die Älteren, rechnen wir damit, dass wir eigentlich 2 Ältere durch 3 Jüngere ersetzen müssen. Wir brauchen also relativ gesehen eher noch mehr. Ebenfalls interessant, 67,4% waren 2015 schon weiter. Also der Hausarzt der Zukunft wird tatsächlich eine Hausarzt. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil es auf der ganzen Welt kein Gesundheitssystem gibt, was mit fast 90% Spezialisten und 10% Generalisten a. funktionieren könnte und b. noch finanzierbar wird. Wir steuern aber seit Jahren in diese Richtung. Die Zahl der Abschlüsse im Fach Allgemeinmedizin ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber es ist immer noch zu niedrig. Und das hat dazu geführt, dass bei den niedergelassenen Ärzten die Zahl der Fachärzte von 1993 bis 2014 um 59,1% angestiegen ist und die Zahl der Hausärzte im gleichen Zeitraum um 11,9%, also fast 12% abgenommen. Da gehen also 2 Scheren auseinander, mehr Spezialisten, weniger Generalisten. Das müsste eigentlich jeder wissen, spätestens seit man bei Günther Jauch damit eine Frage richtig beantworten kann. Hier wurde nämlich gefragt, welcher Beruf ist von extremen Nachwuchssorgen betroffen, die die Bundesregierung gezielt zu bekämpfen versucht. Die richtige Antwort war hier der Landarzt. Es gab ja sogar mal ein Landarztgesetz. Das hat Daniel Bahr als Gesundheitsminister auf den Weg gebracht. Da stehen auch ein paar gute Dinge drin, aber ich nehme mal vorweg, was wir festgestellt haben, das reicht bei weitem nicht aus. Also kleines Zwischenfazit zu dem, was ich jetzt zu den Ärzten gesagt habe. Wir haben 89% Anerkennung bei den Spezialisten, 11% bei Generalisten. Die Zahl der Vertragsärzte, das kann man an anderer Stelle sehen, geht auseinander. Wir haben jetzt schon 60% Fachärzte in der ambulanten Versorgung, 40% Hausärzte. Das sollte eigentlich mal umgekehrt sein. Viele Nachbarländer um uns herum, die Benelux-Länder, Skandinavien, haben nur Hausärzte in der ambulanten Versorgung. Und wir müssten wesentlich mehr tun, denn zurzeit findet nur jeder 2. Hausarzt einen Nachfolger. Und um diese Lücke zu schließen, denken Sie an die Jungen, die weniger arbeiten, relativ gesehen, was auch gute Gründe hat, müssten wir mindestens doppelt so viele Fachärzte für Allgemeinmedizin weiterbilden, als das derzeit der Fall ist. Und ich hatte Ihnen berichtet, wir haben die Urbanisierung, also Ballung in den Ballungszentren und drohende, zunehmende Unterversorgung in ländlichen Regionen. Und was eben vielen noch nicht klar ist, das ist eben nicht nur in der Uckermark an der polnischen Grenze, sondern auch hier bei uns, in den eben genannten Regionen um das Ruhrgebiet herum. Und das wird in den nächsten Jahren zunehmend konkreter spürbar. Da werden Sie erleben, dass Bürgermeister, mittelständische Betriebe, Landräte unruhig werden. Einige sind das schon. Und dass da auch eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufbaut. Und dass man die Politik drängen wird, hier etwas zu tun. Und spätestens dann sind Lösungen gefragt. Aber alle Lösungen, die es für dieses Problem gibt, brauchen Zeit. Wir haben in unseren Gutachten noch weitere Dinge analysiert, die ich Ihnen jetzt nur kurz zusammenfassen möchte. Diese Unterversorgung, die sich da abzeichnet, haben wir auch in der Pflege, da sogar noch perspektivisch deutlich gravierender als in der Arztversorgung und eben speziell im ländlichen Raum. Und alle bisherigen Maßnahmen, es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, sind bei weitem nicht ausreichend, um diese Entwicklung aufzuhalten und dann gar umzukehren. Das liegt unter anderem auch daran, dass man gegen die Überversorgung, die andere Seite der Medaille, die Unterversorgung, bisher überhaupt nicht entschlossen vorgegangen ist. Nur hier in Nordrhein sind bundesweit überhaupt mal einige wenige Praxen von den Kassenärztlichen Vereinigungen aufgekauft worden, wenn die Inhaber in den Ruhestand gegangen sind. Im Rest der Republik hat man die Zahl der Praxen auch in den überversorgten Regionen entweder konstant gehalten oder immer weiter gestört. Und bei den Krankenhäusern gibt es kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum, die kämpfen um ihr Überleben. Sie sind dort zum Teil wirklich versorgungsnotwendig, können aber von dem, was sie dort machen können, von der Vorhaltung, von der Notfallversorgung nicht leben, weil das Abrechnungssystem für die Kliniken die belohnt, die viel spezielle Leistungen haben. Und das führt übrigens dazu, dass diese kleinen Krankenhäuser jetzt plötzlich anfangen, auch spezielle Leistungen zu erbringen, aus wirtschaftlichen Gründen, zum Beispiel Knieendoprothesen implantieren, spezielle Herzkatheter zu machen, Aufgaben, für die sie eigentlich gar nicht vorgesehen sind, aus nackter wirtschaftlicher Not. Und in der Langzeitpflege haben wir einen Fachkräftemangel, der jetzt schon stark ist, noch stärker werden wird und wo weder die Kapazitäten noch die Versorgungsformen, die wir zurzeit haben, denken Sie an die ambulanten Pflegedienste, nicht ausreichen. Wir haben im Gutachten 2014 zu diesem Themenkomplex verschiedene Empfehlungen abgegeben, die ich nur kurz mal zusammenfassen möchte an dieser Stelle. Erstens haben wir gesagt, wir müssen deutlich stärkere Anreize für eine Tätigkeit im ländlichen Raum schaffen. Das, was es bisher gibt, reicht nicht aus. Zweitens, wir brauchen parallel eine wesentlich entschlossenere Strategie zum Abbau von Überversorgung in Ballungsgebieten. Leichter gesagt als getan. Und ganz wichtig, es gibt nicht die eine Maßnahme, mit der man diese ganzen Probleme lösen kann, sondern man braucht ein Bündel, ich werde Ihnen gleich einige vorstellen, unterschiedlicher Maßnahmen, die sich gegenseitig verstärken, die in die gleiche Richtung wirken, um eine Stärkung der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum zu erreichen. Das wird jetzt die meisten von Ihnen nicht so betreffen, weil ich vermute, dass die meisten aus dem Ballungsgebiet kommen und die allerwenigsten aus dem ländlichen Raum, aber vielleicht haben Sie Eltern, die dort wohnen, Bekannte, Verwandte, vielleicht stammen sie auch daher, dann können sie das ein bisschen nachvollziehen. Man muss ja auch sagen, die Menschen im ländlichen Raum zahlen den gleichen Krankenversicherungsbeitrag wie in den Städten. Und abwarten ist keine Option. Denn alle diese Entwicklungen, die ich Ihnen gerade nur skizziert habe, laufen schon eine ganze Weile, setzen sich fort und sind nicht von heute auf morgen zu stoppen. Wenn man da überhaupt etwas erreichen möchte, muss man jetzt spätestens anfangen. Wir haben da keine Zeit. Ein Punkt sind die Hausärzte. Ich hatte ja beschrieben, es gibt zu wenige, die nachfolgen. Wie könnte man jetzt mehr Hausärzte in der Zukunft erreichen, als es derzeit der Fall ist? Es gibt theoretisch und auch praktisch vier Punkte, an denen man ansetzen kann. Die möchte ich Ihnen kurz im Überblick zeigen. Der erste Punkt betrifft die Hochschulzulassung und die Hochschulfinanzierung. Wer studiert überhaupt Medizin? Sie kennen alle das Problem. Im Augenblick kriegt man nur mit einem Notendurchschnitt von 1,0 sicher einen Studienplatz. Sind das überhaupt die Leute, die wir haben möchten? Gibt es Möglichkeiten, da eine andere Auswahl zu treffen? Ich kann Ihnen gleich sagen, das ist sehr schwierig. Wir haben vorgeschlagen, zumindest mal ein sechswöchiges Vorpraktikum zur Berufstätigkeit vor Studienantritt vorzuschalten, damit diejenigen, die wegen der guten Noten glauben, sie müssten Medizin studieren, auch vielleicht weil ihre Angehörigen ihnen das einreden, vorher mal Gelegenheit haben, dieses Feld kennenzulernen und zum Beispiel verstehen, dass Arztsein etwas Anstrengendes ist, was mit kranken Menschen, mit Blut, mit Schweiß, mit Tod zu tun hat. Und wir müssten natürlich die Medizinfakultäten anregen, auch die Grundversorgung, auch die Allgemeinmedizin zu stärken. Das könnte über die Hochschule passieren. Der zweite Punkt betrifft dann die Ausbildung, also das Studium. Hier muss und wird der Stellenwert der Allgemeinmedizin im Studium erhöht. Wir hatten ein obligatorisches Quartal im abschließenden praktischen Jahr vorgeschlagen, damit jeder Studierende im Laufe seines Studiums auch mal die Hausarztpraxis über längere Zeit kennenlernt. Die Bundesregierung in Verbindung mit den Ländern arbeitet gerade an einem Masterplan Medizinstudium 2020, der steht kurz vor der Verabschiedung, wo auch genau dieses Ziel erreicht werden soll, eine Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium. Es wird voraussichtlich ein ambulantes Quartal geben und eine Prüfung im Verband. Wichtig zu wissen, ein Medizinstudium dauert 6 Jahre mindestens. Dann kommt nach dem Studium, wenn die Ärzte fertig sind, als das Studium abgeschlossen haben, dann sind die Arzt, dann kommt die Weiterbildung zum Facharzt. Die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin dauert mindestens 5 Jahre, aufgrund bestimmter Schwierigkeiten, durchschnittlich aber 8 Jahre. Wenn Sie das allein zusammenrechnen, 6 Jahre Studium, 8 Jahre Weiterbildung, 14 Jahre zusammen, und wenn Sie jetzt irgendwas verändern wollen, zum Beispiel bei der Zulassung, haben Sie nochmal 2 Jahre Vorlauf, dann sind Sie bei 16 Jahren Dauer, bis am Ende vielleicht ein zusätzlicher Hausarzt gewachsen. Also das sind sehr lange Zeiträume. Ein weiterer Grund, warum wir nicht abwarten können und warum wir an allen diesen Stellen eingreifen müssen. Und der vierte Punkt, das habe ich implizit schon gesagt, hängt mit den praktischen Bedingungen der Tätigkeit zusammen. Also wie ist das Image der Hausärzte? Wie ist die Anerkennung, wie ist die Attraktivität der Rahmenbedingungen? Gibt es Tätigkeitsmodelle, die für den Nachwuchs attraktiv sind? Das werde ich Ihnen nachher zeigen. Wie ist die Honorierung? Werden Hausärzte mindestens genauso gut bezahlt wie andere Fachärzte? Das alles zusammen muss angepackt werden, wenn man dieses Ziel erreichen will. Und bei der Weiterbildung, das ist ein besonders wichtiger Punkt zum Facharzt für Allgemeinmedizin, möchte ich Ihnen kurz sagen, was wir jetzt schon konkret machen und was in der Zukunft passieren wird. Das erste sind sogenannte regionale Weiterbildungsverbünde. Da schließen sich Praxen und Kliniken zusammen und bieten jungen Ärztinnen und Ärzten die komplett Weiterbildung aus einem Bus. Die müssen nämlich in verschiedene Klinikabteilungen und Praxen, um ihre Weiterbildung zu absolvieren. Damit das nahtlos geschieht, die sich nicht immer neu bewerben müssen, nicht Probezeiten haben, Urlaubssperren, gibt es Verbünde von Kliniken und Praxen, die das haben. Und zusätzlich gründen wir, das ist in Hessen und in Baden-Württemberg bereits flächendeckend erfolgt und soll jetzt bundesweit passieren, sogenannte Kompetenzzentren für die Weiterbildung. Da kriegen junge Ärztinnen und Ärzte zur Steigerung der Attraktivität und der Qualität ein rundum sorglos Paket. Dort wird ihnen ein nahtloser Übergang vom Studium in die Weiterbildung ermöglicht. Dort haben sie ein Seminarprogramm, wo sie nicht mehr alleine sind, sich nicht selbst durchwursteln müssen, sondern in einer Gruppe sich auf diese Tätigkeit vorbereiten. Dort haben sie ein Mentoring und auch die Weiterbilder werden trainiert in sogenannten Train-the-Trainer-Seminaren. Und der entscheidende Effekt ist, dass die Ärztinnen und Ärzte, die vorher alleine waren, jetzt in einer Gruppe sind, Rückenstärkung erfahren, eine Bestärkung, dass sie auf dem richtigen Weg sind, eine emotionale Heimat haben. Und das führt dazu, dass ein ganz neues Gefühl der Verstetigung des Bewusstseins, des Gefühls, auf dem richtigen Weg zu sein, entsteht. Und das Ganze soll kontinuierlich überprüft und dann evaluiert werden und natürlich auch die Qualität dieser Weiterbildung ist gesichert. Das wird, wenn es umgesetzt wird, sehr viel bewirken, dann wird es attraktiver sein, diese Weiterbildung. Das war der ambulante Bereich, sehr knapp. Jetzt komme ich zu den Krankenhäusern. Und Sie sehen hier 2 Kurven. Die eine geht hoch, die andere geht runter. Die gelbe Kurve unten zeigt die Krankenhausfälle. Also wie viele Fälle im Krankenhaus hatten wir je 1000 Versicherte zwischen 2005 und 2013. Sie sehen, die Fälle nehmen zu. Die Zahl der Krankenhaustage nimmt ab. Und mehr Leute kommen ins Krankenhaus, aber der Krankenhausaufenthalt wird jeweils durchschnittlich immer kürzer. Wir sind zwar immer noch über dem Niveau anderer Länder, aber wir sind ungefähr bei der Hälfte von dem, was wir vor 20, 30 Jahren hatten. Das ist eine weitere internationale Vergleichsgrafik, die zeigt die Krankenhausleistung. Also was wird in den Krankenhäusern eigentlich gemacht, auch je 1000 Einwohner. Und man sieht hier, das ist die rote Linie, den Durchschnitt der OECD-Staaten. Darüber ist Australien, Dänemark und Frankreich und darunter Großbritannien und hier ganz unten die Niederlande. Und das war Deutschland. Deutschland war schon 2005 sehr viel höher als alle anderen und steigt weiter an. Sie sehen, bei denen ist jetzt ungefähr gerade nur die Niederländer von niedrigem Niveau gehen etwas hoch. Also das ist schon mal sehr auffällig, dass Deutschland schon auf einem sehr hohen Niveau ist, also nicht nur bei Arztkontakten, sondern auch bei Krankenhausleistungen und weiter an. Und ich habe Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, die nicht ganz einfach sind. Ich erkläre es aber und dann werden Sie verstehen, wo die Probleme möglicherweise liegen. Es gibt in der Medizin einige Eingriffe, die, ich verknappe das jetzt mal ein bisschen, sehr attraktiv sind, weil sie nämlich auch gut bezahlt werden. Und dazu gehören unter anderem Hüftendoprothesen, Knieendoprothesen, Wirbelkörperoperationen. Das ist eine Zusammenstellung etwas ältere der Hüftendoprothesen. Sie sehen, Deutschland liegt hier ganz oben, je 100.000 Einwohner. Das ist der OECD-Durchschnitt. Ich weise gleich darauf hin, hier sind ja ein paar Ärzte im Raum, die sagen, naja, das kann ja sein, dass das ganz unterschiedliche Daten aus den verschiedenen Ländern sind. Ja, stimmt. Es könnte auch sein, dass hier die elektiven Eingriffe, also die man irgendwann mal geplant macht, weil man Schmerzen hat nach Hüftgelenksverschleiß, in einen Topf geworfen werden mit denen, die wegen Fraktur erfolgen. Und es kann auch sein, dass hier Reoperationen, sogenannte Revisionen, mit. Ja, kann alles sein. Deshalb darf man das nicht zu ernst nehmen, aber es ist so ein erster Hinweis, dass in Deutschland viel gemacht wird. Es gibt auch noch ein anderes Problem, das zeige ich hier. Wir haben eben eine etwas ältere Bevölkerung, andere Nationen sind jünger. Und vielleicht machen wir auch deshalb mehr, weil wir mehr ältere Menschen haben. Das ist jetzt hier mal korrigiert worden, dann sieht man, Deutschland ist dann nicht mehr auf Platz 2, das ist jetzt ein anderes Jahr, sondern auf Platz 5. Tatsächlich ist eine Altersstandardisierung so, dass man bei einigen Eingriffen dann nicht mehr ganz oben steht, aber immer noch auf jeden Fall unter den Top 5 oder 10. Und das hat man bei Knieendoprothesen, sieht es nämlich ähnlich aus, auch gemacht. Hier ist Deutschland, da ist der Durchschnitt, sehr viele Eingriffe bei Patienten. Und wenn man das dann hier vor Altersstandardisierung, dann hier nach Altersstandardisierung aufzeigt, dann sieht man, bei Knieendoprothesen gehen wir jetzt zurück, bei Hüftendoprothesen auch. Aber zum Beispiel bei Eingriffen, die typischerweise bei Kindern gemacht werden, Entfernung der Gaumenmandeln oder Entfernung des Blinddarms, da klettern wir dann wieder. Gut, da kann man jetzt lange drüber streiten, was das für eine Aussagekraft hat. Es ist so ein Hinweis darauf, dass da möglicherweise ein Problem ist. Aber was ich Ihnen jetzt zeige, das kann man dann nicht mehr so einfach erklären. Das ist nämlich eine regionale Darstellung in Deutschland der Häufigkeit der Knieendoprothesen nach Regionen, und zwar nach Wohnort der Bevölkerung je 100.000. Und zum Beispiel hier unten, ich habe mal so eine Region außerhalb des Ruhrgebiets rausgenommen. In dieser Region hängt es davon ab, ob Sie ein bisschen weiter östlich wohnen oder ein bisschen weiter westlich. Wenn Sie hier wohnen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein neues Knie eingebaut kriegen, fast dreimal so hoch. Also der Wohnort spielt offensichtlich eine Rolle. Und jetzt zeige ich Ihnen einen Eingriff, wo das noch wesentlich ausdrucksstärker ist. Das sind Wirbelkörpereingriffe. Also da geht es nicht um Bandscheiben, die liegen zwischen den Wirbelkörpern, sondern um die Wirbelkörper, die Knochen. Da wird in den letzten Jahren zunehmend operiert. Sie sehen hier eine deutliche Steigerung, 136% in diesen Jahren. Und hier sehen wir noch eine größere Varianz, 5,9, je nachdem, ob Sie da oder dort wohnen. Und übrigens, da könnte das öffentliche Ruhrgebiet sein und daneben die andere Landkreise, gibt es ebenfalls diese Variante. Also es hängt vom Wohnort ab, ob es jetzt sechsmal wahrscheinlicher oder sechsmal unwahrscheinlicher ist, dass Sie dort operieren. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber Sie sollten vielleicht noch eins wissen. Bei diesen Wirbelkörperoperationen, da werden Schrauben reingedreht, Käfige gebaut, da werden Verblockungen gemacht, Spiralen, da wird Knochenzement versetzt mit Wachstumshormonen eingespritzt. Für diese Eingriffe gibt es keine überzeugende Evidenz, keine überzeugende Beweislage in kontrollierten Studien. Aber sehr hohe Preise für die Erbringung der Leistung für die Klinik. Und das macht uns nachdenklich. Das könnte ein Hinweis sein auf Über- oder Fehlversorgung. Wir wissen nicht, ob die da unterversorgt sind und die richtig versorgt sind. Es ist aber sehr wahrscheinlich, auch wenn man mit den Fachleuten spricht, dass da, wo es dunkelgrün ist, zu viel gemacht wird. Anderes Thema, Herr Budde. Kardiologie, Linksherzkatheter, das ist, wenn man mit einem Katheter hier hochgeht bis zum Herzen, ganz tolle Technik. Erstaunlich ist, wie viele von diesen Kathetern in Deutschland so gemacht werden. Man sieht hier jedes Jahr erhebliche Steigerungen, zum Beispiel von 2013 auf 2014, jetzt schon über 900.000. Und auch die PCI, die perkutane Intervention, das ist, wenn man mit dem Katheter nicht nur Kontrastmittel spritzt, um zu gucken, was da los ist, sondern indem man so einen kleinen Ballon aufbläst oder so ein kleines Röhrchen, man nennt das Stent, da reinschiebt, auch da deutliche Steigerung 5,4%. Und da gibt es leider wenig gute Datengrundlagen, aber es gibt einen Herzbericht. Und der hat zumindest bis zum Jahr 2010 Deutschland verglichen mit Nachbarländern. Und zwar insbesondere gut vergleichbaren Nachbarländern wie Österreich und der Schweiz. Und Sie sehen hier, bei den Linksherzkathetern lagen wir 69,8%, also fast 70% höher als die Schweiz und 97,9% höher als, nein, Entschuldigung, als Österreich und 97,9% höher als die Schweiz. Also kurz gesagt, wir machen bezogen auf die Zahl der Bevölkerung, das ist natürlich entsprechend berechnet, doppelt so viele Linksherzkatheter wie die Schweiz. Und das ist nicht irgendein Entwicklungsland, das sich das nicht leisten könnte oder so, sondern das ist auffällig. Und bei den Interventionen machen wir 60%, fast 60% mehr als Österreich und 55% mehr als die Schweiz. Und in allen Herzberichten, auch in dem 2014er zum Beispiel, wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der Linksherzkatheter-Messplätze, wo sowas durchgeführt werden kann, im internationalen Vergleich in Deutschland an der Spitze liegt. Das kann man übrigens in Kliniken machen, das können aber auch niedergelassen werden. Und auch da, da gibt es auch viele Hinweise von den Kardiologen selbst, gibt es die Vermutung, dass da zu viel gemacht wird. Dass nicht jeder dieser Herzkatheter erfordert ist. Er wurde gemacht. Also wir sehen, und das ist ja der rote Faden der Arbeit des Sachverständigenrates, es gibt Hinweise auf Überversorgung, Katheter, Wirbelkörperoperationen, und auch auf Unterversorgung im ländlichen Raum, in der Pflege und auch Fehlversorgung. Das habe ich jetzt nicht extra angesprochen. Das ist übrigens normal, wird es immer so geben. Es ist die Frage, kann man das korrigieren und wie stark ist das eigentlich ausgeprägt? Müssen Sie und ich vielleicht darunter leiden? Und ich möchte Ihnen weitere Beispiele nennen. Die Frequenz der bildgebenden Diagnostik ist suspekt. Also die Radiologen, die Röntgenärzte sagen selber, dass ungefähr die Hälfte aller Bilder, die da so geknipst werden, in Röntgengeräten, Kernspinnen, Computertomographen, überflüssig ist. Das hat auch was damit zu tun, jetzt weniger als vorher, dass nicht nur Banker Boni kriegen, sondern auch Chefarzt. Es gibt fallzahlabhängige Honorierungsanreizsysteme, Boni für Chefärzte, weil die nämlich, und ich werde das später erklären, das ist kein Vorwurf an die Chefärzte, sondern das ist systembedingt, von ihren kaufmännischen Direktoren dazu angehalten werden, mehr zu machen. Weil nur wenn man mehr macht, kann man mehr Umsätze erlösen, nur dann kann vielleicht das Krankenhaus gerettet werden, nur dann kann man wieder ins Plus kommen, nur dann kann man mehr verdienen. Und das sind zwei Hinweise für Überversorgung gewesen. Die Gefährdung hausärztlicher Versorgung in ländlichen Regionen ist eher ein Thema für Unterversorgung, ebenfalls eine sehr lückenhafte palliativmedizinische Versorgung. Patienten, die es wirklich dringend brauchen, die starke Schmerzen haben, die vielleicht sterbenskrank sind, brauchen auch zu Hause eine gute Betreuung. Dafür fehlen uns zum Teil die Mittel, übrigens auch für kinderpalliativmedizinische Versorgungsteams. Und wir haben eben einen eklatanten, zukünftig noch zunehmenden Mangel an Fachkräften. Und das könnte man jetzt so fortsetzen. Und damit taucht natürlich die Frage auf, woran liegt das? An einigen Stellen habe ich das jetzt schon angedeutet, aber ich möchte das mit Ihnen jetzt mal durchspielen und dann werden Sie verstehen, warum unser Gesundheitssystem so funktioniert, wie es funktioniert. Ein Problem sind falsche Anreize. Ärzte und Kliniken können nur dann etwas verdienen, wenn sie etwas machen. Abwarten, zuhören, mal eine Weile lang zuschauen und gucken, wie sich das entwickelt, wird nicht nur nicht belohnt, sondern bestraft. Übrigens auch Prävention. Gesunderhaltung ist Geschäftsschädigung. Ich überspitze jetzt. Das bedeutet, dass Ärzte und Kliniken durch das Abrechnungssystem in ein Hamsterrad gezwungen werden. Bei den niedergelassenen Ärzten ist es besonders fatal, weil wenn die mehr tun, mehr Leistung erbringen, und insgesamt liegt da so ein sogenannter Budgetdeckel obendrauf, dann wird jede Leistung immer weniger wert. Und dann müssen sie noch mehr Leistung erbringen, um auf den gleichen Gewinn zu kommen. Das ist jetzt ein bisschen abgeschwächt, stimmt aber im Prinzip immer noch. Wir haben jetzt das Problem, dass es Praxisbudgets gibt und wenn es sich dann nicht mehr lohnt, dann nehmen die Ärzte keine Patienten mehr an und dann müssen sie beim Facharzt lange warten. Das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Fachärzte haben, sondern dass es sich für die nicht mehr lohnt. In der gleichen Zeit können Sie dann nämlich Privatpatienten behandeln, das ist nicht budgetiert, oder Sie können sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen bekommen. Und kurz und knapp ist es so, dass sich auch Qualität nicht lohnt. Es ist völlig egal, ob Sie eine Leistung in guter Qualität erbringen, die dringend notwendig ist, oder eine Leistung, die komplett überflüssig ist und womöglich noch in schlechter Qualität. Die werden genau gleich bezahlt. Egal, ob notwendig oder nicht notwendig, ob gut oder schlecht. Wir haben in Deutschland, ich überspitze jetzt jeweils ein bisschen, einen fast reinen Mengen- und Preiswettbewerb und keinen Qualitätswettbewerb. Das ist ein Problem des Systems und deshalb werfe ich es auch keinem Arzt, keinem Krankenhaus vor, dass es sich systemgerecht verhält. Das zweite Problem ist, das habe ich auch schon angedeutet, wir haben nicht die Angebotskapazitäten, die wir brauchen, um die Bevölkerung gut zu versorgen. Wir haben regionale Fehlverteilungen. Wir haben zum Beispiel hier, da komme ich gleich noch drauf, im Ruhrgebiet sehr viele Spezialisten und Kliniken und die fehlen uns aber an anderer Stelle. Und wir haben auch eine Fehlverteilung nach Fachgruppen. Kurz und knapp zu viele Spezialisten, zu wenige Generalisten. Und dann haben wir noch ein Problem, das auch typisch ist für das deutsche Gesundheitssystem. Wir haben eine sektorale Trennung. Wir haben eine Mauer, die zieht mitten durch das Land. Auf der einen Seite sind Kliniken, auf der anderen Seite sind Praxen, niedergelassene Ärzte. Und die leben in verschiedenen Welten. Alles ist anders. Die Dokumentation, die Honorierung, die Bedarfsplanung, die Qualitätssicherung, alle Spielregeln sind komplett unterschiedlich. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Anreiz, dass die miteinander kooperieren und gemeinsam überlegen, was ist das Beste für den Patienten. Es gibt ein paar Ausnahmen, man versucht das schon seit Jahren, aber ich mal ja jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Diese Mauer in der Mitte trennt zwei Sektoren nahezu vollständig. Diese Mauer muss weg. Die behindert die Zusammenarbeit und führt zu einer ineffizienten sektoralen Konkurrenz. Und in Kombination mit der geschwächten Grundversorgung, einer schwachen Hausarztmedizin, weil der Hausarzt gar nicht die Steuerungsmittel hat, die Patienten gut zu betreuen, haben wir ein Problem. Und das nenne ich organisierte Verantwortungslosigkeit. Weil es kein Zufall ist, dass es so ist, sondern weil das System so konzipiert ist, wie es konzipiert ist. Und was ich damit meine, möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie zeigen. Wir haben im Augenblick zunehmende Probleme, wir nennen das mit unkoordinierter Inanspruchnahme. Also ich hatte Ihnen schon gesagt, sehr hohe Arzt-Patient-Kontaktzahlen im ambulanten Bereich, rekordverdächtige Betten und Eingriffszahlen in den Kliniken. Und Sie können das vielleicht erleben, wenn Sie mal das Pech haben, jetzt eine im Notdienst aufgetretene Erkrankung vorzuweisen. Gehen Sie mal in die Notfallambulanzen der Kliniken. Gehen Sie zum Ärztebereitschaftsdienst, bestellen Sie vielleicht den Rettungsdienst, wobei Sie schon mal gar nicht wissen, was ist überhaupt das Richtige in diesem Augenblick. Sie werden überall erleben, dass dort alle mehr oder weniger überfordert sind. Wir haben sehr, sehr viel mehr Aktenanspruchnahmen als je zuvor. Viele Patienten kommen in Klinikambulanzen, die dort gar nicht hingehören, mit Beschwerden, die schon seit langem bestehen, von denen sie nicht wissen zum Teil, dass es einen Hausarzt oder einen ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt. Die zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Deutschland, 116, 117, kennen nur 20% der Bevölkerung. Also da läuft eine Menge schief. Und insbesondere bei älteren, mehrfach erkrankten Patienten, die auch gar nicht so genau wissen, wie das Gesundheitssystem funktioniert, die vielleicht zu 5 verschiedenen Fachärzten gehen, die von denen verschiedene Medikamente aufgeschrieben haben, die miteinander aber vorher nicht gesprochen haben, wo vielleicht Medikamente dabei sind, die zwar verschiedene Namen haben, aber den gleichen Wirkstoff. Bei diesen Patienten sehen wir fehlende Prioritätensetzung. Da wird kaum mal gesagt, das muss mal nicht sein. Und unkoordinierte Versorgung. Und das bedeutet ein, ich überspitze jetzt wieder, ein zum Teil fehlender Schutz vor zu viel und falscher Medizin. Ich bin noch nicht fertig mit den Ursachen der Über-, Unter- und Fehlversorgung. Es gibt nämlich noch ein paar mehr. Die sind zum Teil ganz menschlich und ganz logisch. Es ist zum Beispiel veraltetes Wissen. Nicht alle im Gesundheitssystem wissen, was State of the Art ist, was sinnvollerweise gemacht werden sollte oder auch nicht gemacht werden sollte. Das hängt auch damit zusammen, dass so viel Forschungsergebnisse publiziert werden, das kann kaum noch jemand überblicken. Auf der anderen Seite, alle Nichtärzte wird das vielleicht überraschen, haben wir für viele, viele Dinge, die wir jeden Tag machen in Klinik und Praxen, überhaupt keine Evidenz, keine Beweislage, keine Studie. Viele Dinge werden einfach so gemacht, weil sie schon immer so gemacht werden. Und sie werden in klinischen Studien nicht untersucht. In der Chirurgie zum Beispiel haben wir verschiedene Schulen, wo die Schüler von den Lehrern lernen, wie man es macht. Und das kann sein, dass das in einem Haus so gemacht wird und im anderen Haus ganz anders. Und wir haben zu wenig Forschung, die mal feststellt, was ist jetzt eigentlich der beste Weg. Wir haben nicht hinterfragte Routinen. Das kennen Sie alle, das haben wir immer schon so gemacht. Das machen wir auch jetzt so. Der Glaube an den technischen Fortschritt ist auch ein Problem. Nicht jedes neue blitzende Gerät ist wirklich ein Vorteil. Wir entdecken jetzt zum Beispiel durch verbesserte Diagnostik Erkrankungen, die ohne dass ein Arzt da irgendwas gemacht hätte, von selber weggegangen wären oder vielleicht nie ein Problem gemacht hätten, wo wir jetzt aber anfangen, weitere Diagnostik zu machen, weitere Eingriffe. Zeitmangel, alle im Gesundheitswesen sind gehetzt, haben zu wenig Zeit, das hängt mit diesem System zusammen, das wir eben erklärt haben. Und Ärzte haben auch Angst, dass ihnen dann später etwas vorgeworfen wird. Und dann macht man eben sicherheitshalber vielleicht doch noch ein Kernspin oder ein Röntgen oder noch einen Blutwert, weil man sich absichert. Medizinische Fehler gibt es natürlich auch, kommen überall vor. Und ein anderer Punkt, unzureichende Patientenbetreuung. Patienten wissen zu wenig, was mit ihnen geschieht. Sie lassen sich auch, ich sage mal in Anführungszeichen, manchmal zu viel gefallen. Und zum Teil ist es aber auch so, dass Patienten selber darauf drängen, dass etwas gemacht wird. Das hat dann vorher in irgendeiner Ratgebersendung vielleicht einen Platz gehabt, in der Apothekenrundschau. Die Nachbarin hat gesagt, dass das gut getan hat. Der Ehemann hat es auch bekommen, warum kriege ich das jetzt nicht? Also da kommt auch einiges zusammen. Das betrifft nicht nur die Ärzte und das System, es betrifft auch die Patienten. In Amerika schätzen die National Academies of Sciences, dass etwa 30% der Ausgaben, und die sind da nochmal deutlich höher als bei uns, auch pro Kopf, vergeudet werden durch all diese Fehlzeugen. Wie viel das bei uns ist, wissen wir nicht. Wir finden es auch nicht seriös, das zu schätzen, aber ich würde mal sagen, die Größenordnung könnte stimmen. Und das wäre viel Geld, was man ja an anderer Stelle besser einsetzt. Das ist übrigens nichts Neues. Eugen Roth hat das schon mal folgendermaßen zusammengefasst. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit. B, der Tod. Drum hält der Arzt, auf dass er lebe und zwischen beiden in der Schwebe. Und Sie sehen hier, der hat bis 1976 in München gelebt. München war übrigens mal die Stadt mit der höchsten Erzdichte der Welt. Vielleicht ist ihm das da besonders präsent gewesen. Auf jeden Fall ist das ein Thema schon länger, das ist nicht neu. Aber man könnte beinahe meinen, dass es sogar zugenommen hat. Jetzt zeige ich Ihnen etwas Anspruchsvolles, weil es nämlich grafisch sehr dicht ist. Wir haben uns, und das mache ich ganz kurz, damit beschäftigt, wie könnte man jetzt im ländlichen Raum selber die Versorgung in der Zukunft sicherstellen. Wir haben weltweit 400 real existierende Modelle in Deutschland, aber auch in Kanada, in Finnland, in vielen anderen Ländern angeguckt. Und das haben wir in einer Abbildung zusammengefasst, die sieht so aus. Wir empfehlen, nicht für jeden und für alle, aber als ein Modell, lokale Gesundheitszentren für Primär- und Langzeitversorgung, die in Regionen, in ländlichen Regionen etabliert werden. Ich zeichne gleich mal, wie die ausgestaltet werden sollen. Und da brauchen wir vor allem zwei Dinge, nämlich erstens einen verbesserten Zugang für die Patienten, auch aus Orten, wo es keine Ärzte mehr gibt, insbesondere keine Hausärzte, mobile Praxen und mobile Dienste, wo Fachkräfte, Pflegekräfte, Ärzte zu den Patienten kommen, oder umgekehrt Bürgerbusse, Hohl- und Bringdienste, die die Patienten aus diesen Orten zu einem solchen Zentrum. Auch Telemedizin, Telenursing kann eine Rolle spielen. Und wir brauchen zusätzlich Angebote für ältere und chronisch Kranke. Das ist ja, wie gesagt, die zentrale Gruppe, um die es geht. Und da brauchen wir zum Beispiel ländliche Quartierskonzepte, häusliche Versorgungskonzepte, sogenannte Case Management, also spezielle Betreuungskonzepte, auch zusammen mit anderen Gesundheitsberufen, die für die älteren Menschen gedacht sind und bedarfsgerecht auf deren Bedürfnisse haben. Da gibt es schon einige Netze, Gesundheitsnetze verschiedenster Art, die man nutzen kann, auf denen man aufbauen kann. Das Ganze soll in der Region geplant werden. Es gibt nicht das Modell One Fits All für ganz Deutschland, sondern man muss in jeder Region genau gucken, was ist dort vor Ort sinnvoll, was haben wir dann, Infrastruktur, wie viele Patienten leben zum Beispiel im Pflegeheim, wie viele Patienten brauchen eine palliativmedizinische Versorgung, wie viele Diabetiker gibt es, damit die Angebote zu dem Bedarf passen. Und da kann man verschiedene Datenquellen nutzen, wie es alle gibt. Und dann könnte man ein Gesundheitssystem für den ländlichen Raum entwickeln, was auf den Bedarf dort passt. Im Zentrum steht dieses lokale Gesundheitszentrum und das möchte ich Ihnen kurz skizzieren. Zunächst möchte ich sagen, und das ist auch an die Ärzte im Raum gerichtet, das ist kein Plädoyer gegen die Einzelpraxis. Wir freuen uns für jeden Arzt, der einen Nachfolger findet in seiner Praxis. Es gibt auch durchaus noch Ärztinnen und Ärzte, die in die Einzelpraxis gehen. Aber wir beobachten eine Abstimmung mit den Füßen. Die Jungen gehen eher in die Kooperation und das hängt auch damit zusammen, dass ein einzelner Arzt in seiner Praxis einer sehr komplexen Anforderung ausgesetzt ist. Erstmal zunehmend kompliziertere Medizin, komplizierte Patienten mit Mehrfacherkrankungen. Aber in der Praxis ist er auch der EDV-Manager, der Personalbeauftragte, der Abrechnungsexperte und der Hausmeister. Und er muss sich um alles kümmern und ist immer zuständig. Und das ist auch etwas, was die Jungen nicht unbedingt so in ihrer Zukunft als Leiter sehen. Also, wir brauchen Strukturen, die im ländlichen Raum sogar effizienter sind als im städtischen, in den überversorgten Regionen. Wir müssen leistungsfähig sein und müssen den Bedarf dort decken. Auf hohem Qualitätsniveau. Die Menschen, die dort leben, haben den gleichen Anspruch auf gute Versorgung wie in den Städten. Und eine solche Primärversorgungspraxis der Zukunft ist eine Teampraxis. Wir sehen dort auch nach internationalem Stand etwa 4 bis 6 Hausärzte, die mit Pflegekräften arbeiten, mit sogenannten Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis, mit medizinischen Fachangestellten und sich die Aufgaben in der Patientenbetreuung teilen. Fachärzte kommen zu sogenannten Liaison-Sprechstunden in dieses Zentrum. Also donnerstags nachmittags kommt vielleicht der Urologe, am Dienstagvormittag die Gynäkologin und die Ärzte und Spezialisten kommen in diese Praxis. Die Hausärzte haben vorher die Patienten rausgesucht, die dann eingestellt werden. Und dann haben wir zwei ganz gravierende Vorteile. Erstens, Hausarzt und Facharzt sprechen direkt miteinander über die Patienten. Und zweitens, die Patienten in diesen Regionen müssen nicht womöglich noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die nächste Kreisstadt fahren zum Facharzt. In einer solchen etwas größeren Praxis, in einem solchen Zentrum, kann man auch Teilzeitarbeit anbieten. Vielleicht eine Kinderbetreuung organisieren. Da können Ärztinnen und Ärzte auch angestellt arbeiten und da müssen sie auch nicht so viele Notdienste haben. Denken Sie an die Erwartungen des Nachwuchses. Das würde genau dem Nachwuchs entgegenkommen. Und das ist auch deshalb attraktiv für junge Ärztinnen und Ärzte, weil man etwas machen kann, was man eigentlich idealerweise nicht unbedingt machen möchte, aber was funktioniert. Man sagt nämlich, du, junge Ärztin, du kannst jetzt mit deinem Partner in der Stadt wohnen bleiben. Und du kommst dann zu uns an 2, 3 oder 4 Tagen, ganztags oder halbtags, zum Gesundheitszentrum. Wir organisieren sogar noch eine Kinderbetreuung und die machen dann quasi Außeneinsätze in einem solchen lokalen Gesundheitszentrum. Das kann man durch sogenannte Landarztzuschläge, höhere Vergütung attraktiv machen. Und das kann auch durch den sogenannten Innovationsfonds unterstützt werden. Die Bundesregierung hat einen Fonds aufgelegt mit 300 Millionen Euro pro Jahr. Ab diesem Jahr beginnt das, wo genau solche Modelle erprobt und gefördert werden. Sowas gibt es an verschiedenen Stellen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Städtereklame in Hamburg. Da wird der Landkreis Harburg, südlich von Hamburg, Praxis auf dem Land, Wohnen in der Stadt, das Beste aus beiden Welten, Stadt-Land-Praxis. Das ist nur eine Initiative von vielen, die genau auf diese junge Ärztinnen, die in Hamburg wohnen bleiben wollen, zielt. Es gibt inzwischen auch Praxen in Nordfriesland, die Ärztinnen in Hamburg ein Auto bezahlen, damit sie dorthin fahren. Es gibt auch Kliniken im Münsterland, die Ärzte einen Dienstwagen bezahlen, damit sie aus Münster zu ihrer Klinik fahren. Damit bin ich beim Thema innovative Gesundheits- oder Versorgungsmodelle. Dazu nur ganz kurz. In dem neuen Gesetz, in dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, wird jetzt ermöglicht, dass auch fachgruppengleiche medizinische Versorgungszentren gegründet werden, also zum Beispiel reine Hausarztzentren oder reine Facharztzentren, das war vorher nicht möglich. Und Gemeinden können auch jetzt Betreiber von solchen medizinischen Versorgungszentren werden. Die erste Gemeinde in Deutschland war in Büsum, an der Nordseeküste, die das jetzt gemacht hat. Und zögerlich, aber immerhin, werden weitere Gemeinden folgen. Falls Sie sich dafür interessieren, ein Hinweis: unter www.innovative-gesundheitsmodelle.de finden Sie eine Vielzahl solcher Modelle und Sie können sich anschauen, was davon vielleicht in Ihrer Region, wenn Sie betroffen sind, interessant wäre oder was Sie dem Bürgermeister empfehlen können, den Sie vielleicht kennen und der jetzt in Not gerät. Jetzt noch zur akutstationären Versorgung, also zu den Kliniken. Ziel ist, das haben Sie schon rausgehört, die Überkapazitäten abzubauen, insbesondere in Ballungen. Das ist bisher nicht gelungen, das ist ein dickes Brett. Es muss aber sein, unter anderem auch, um andererseits das wirtschaftliche Überleben bedarfsnotwendiger Krankenhäuser in dünn besiedelten Regionen zu ermöglichen, also der sogenannten Landkrankenhäuser. Und ein Ziel soll sein, dass höher spezialisierte Leistungen, also spezielle Leistungen, für die man auch ein besonderes Know-how, besondere Technik, besonders viel Erfahrung braucht, möglichst in Kliniken gemacht werden, die die Qualität auf sich stellen. Das sind in der Regel Kliniken, die mehrere Eingriffe, viele Eingriffe einer bestimmten Art machen und nicht nur wenige ab und zu. Es gibt sogenannte Sicherstellungszuschläge und Strategien zur Qualitätsentwicklung für Kliniken, die finden wir richtig. Es wurde gerade ein Institut gegründet für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen, das das auf den Weg bringen soll. Es gibt einen Fonds, 1 Milliarde Euro, für gezielte Übergangszahlungen. Also wenn Kliniken weder die Deckungsbeiträge erzielen, also wenn sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, noch das Qualitätsniveau erreichen, was wir eigentlich möchten, dann kann man sie umwandeln, zum Beispiel in ambulante Einrichtungen, Facharztzentren, Tageskliniken, Pflegeeinrichtungen etc. Es muss nicht einfach nur geschlossen werden, man kann Kliniken auch umbauen. Und solche Zuschläge zur Sicherstellung und Fondsmittel sollten insbesondere für Landkrankenhäuser einfacher und höher erreichbar sein, unter anderem um Fachkräfte anzuziehen, zum Beispiel durch solche Fahrzeuge, die man ihnen zur Verfügung stellt, oder anderes Beispiel, indem man an 7 Tagen die Woche 24 Stunden am Tag eine Kinderbetreuung. Es gibt Kliniken im ländlichen Raum, die das machen, um ihre Attraktivität zu steigern. Und wir brauchen eine sektorübergreifende Bündelung, also Praxen und Kliniken müssen gemeinsam zusammenarbeiten, der knappen Ressourcen, zum Beispiel in lokalen Gesundheitszentren, insbesondere in ländlichen Regionen. Da müssen sich wirklich alle an einem Tisch zusammenfinden. Und die gute Nachricht ist, in den Regionen, die jetzt das Problem haben, passiert das auch. Dort setzen sich plötzlich Leute an einen Tisch, die vorher nicht miteinander geredet haben und sind bereit, über alle Standes- und sonstigen Grenzen hinweg miteinander zusammenzuarbeiten. Und dann empfehlen wir noch, das ist jetzt eine Spezialität für die Eingeweihten, eine andere Finanzierung. Im Augenblick ist es so, dass die Kliniken 2 Finanzierungen haben, nämlich für die Investitionen vom Land und für die Krankenbetreuung von den Krankenkassen. Das funktioniert leider nicht, weil die Länder nur noch sehr wenig Geld für Investitionen bereitstellen und das zwingt die Kliniken, ihre Investitionen aus den Mitteln für die Krankenversorgung zu setzen. Ein weiterer Grund, warum zu viel gemacht wird. Jetzt komme ich zu den Klinikkapazitäten und zwar hier in Nordrhein-Westfalen. Ich zitiere jetzt mal: Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland mit über 200 Krankenhäusern je 10 Millionen Einwohner einen Spitzenplatz. Im Verhältnis zu seiner Bevölkerungsdichte ist die Krankenhausdichte in Nordrhein-Westfalen sowohl im nationalen als auch im internationalen Vergleich auffällig hoch. Die Niederlande kommen bei einer ähnlichen Bevölkerungsdichte mit etwa einem Drittel der Krankheit. Die Niederlande sind ungefähr genauso groß, haben aber nur ein Drittel. Jetzt muss man sagen, das kann man, das hat Herr Augusti vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, so formuliert. Und das ist sogar noch defensiv ausgedrückt. Wir wissen, dass man NRW und Niederlande nicht eins zu eins vergleichen kann. Die Krankenhausstruktur ist auch anders. Und es gibt auch Gründe, warum es hier in dieser Struktur ein paar mehr gibt. Aber trotzdem muss man einfach klar sagen, gerade hier im Ruhrgebiet gibt es zu viele Kliniken. Und wenn man maßvoll Kliniken konzentrieren würde, mit Schwerpunkten, könnte man sogar zwei Probleme auf einmal lösen. Erstens hätten wir dann in den Kliniken, die dann übrig bleiben, plötzlich genügend Ärzte und Pflegekräfte. Und zweitens würde Qualität und Wirtschaftlichkeit verbessert. Auch die Qualität der Versorgung von Ihnen. Zum Schluss einige grundsätzliche Überlegungen und auch einige gesundheitspolitische Empfehlungen oder Implikationen. Was ich noch nicht gesagt habe heute, was aber auch eine Realität ist, die Kosten, die Sie alle letztlich über Ihre Beiträge bezahlen müssen, steigen schneller als die Einnahmen. Die Kosten der Krankenversicherung gehen schneller hoch als die Einnahmen, trotz Wirtschaftswachstum, trotz guter Konjunktur. Wenn jetzt Finanzmittel und Fachkräfte begrenzt sind, dann sind automatisch alle Leistungen, die im Gesundheitssystem erbracht werden, in Gesundheit und Pflege in Konkurrenz zu erhalten. Man kann ja jeden Euro nur einmal ausgeben. Deshalb muss jeder von uns ein Interesse daran haben, dass jeder Euro, aber auch jede Fachkraft, die nicht bedarfsgerecht eingesetzt wird, der oder die nicht bedarfsgerecht eingesetzt wird, an anderer Stelle nicht fehlen darf. Ja, das ist jetzt der Fall, wenn ein Euro hier ausgegeben wird für unnötige Operationen, dann kann man ihn nicht mehr für palliativmedizinische Versorgung. Und wenn die Ärzte mit Dingen beschäftigt sind, die ihnen Geld bringen, dann haben sie keine Zeit mehr für Gespräche und Betreuung. Deshalb muss es Ziel sein, mit jedem eingesetzten Euro ein Optimum an Qualität und bzw. Gesundheit zu generieren. Das muss unser gemeinsames Interesse sein. Und sektorale Egoismen, Sektoren sind also Hausärzte, Fachärzte, Kliniken, ambulante Ärzte, Ärzte, andere Gesundheitsberufe und auch fehlende Verantwortung für das Gesamtsystem und für den einzelnen Patienten, der da irgendwie durch muss, sind kontraproduktiv. Diese Debatten, der eine gegen den anderen, Kliniken gegen niedergelassenen Ärzte und so weiter, sind von gestern. Die tragen nicht zur Lösung des Problems bei, sondern verschärfen das Problem. Und damit komme ich zu den gesundheitspolitischen Konsequenzen. Die erste wird den Ärzten nicht unbedingt einleuchten und vielleicht nicht gefallen, aber davon gehen wir zurzeit aus. Mehr Geld ist allein keine Lösung. Wenn man einfach immer mehr Geld ins Gesundheitssystem pumpt, dann pumpen wir ja auch Geld in die Überversorgung. An manchen Stellen würden wir es schlimmer machen. Es geht also um Strukturveränderung. Orientierung am medizinischen Bedarf. Was ist für die Versorgung der Bevölkerung wirklich sinnvoll und notwendig? Was möchten die Menschen, was brauchen sie? Und das bedeutet, wenn man das international vergleicht, wenn man sich das hier genau anguckt, in der Tendenz weniger stationäre Kapazitäten, mehr ambulante Medizin, mehr bedarfsgerecht und weniger angebotsindizierte Leistungen nennen wir die, die zum Beispiel Praxen oder Ärzte dadurch, dass sie da sind, induzieren. Ja, wenn ich eine Praxis habe mit teuren Geräten, dann werde ich schon dafür sorgen, dass sich das amortisiert. Ich bin auch dazu gezwungen. Wir müssen die mengensteigernden Fehlanreize beseitigen. Das ist eine Veränderung des Abrechnungssystems und des Honorierungssystems für die Ärzte und Kliniken notwendig. Wir müssen die eklatante Überversorgung im ambulanten, fachspezialistischen und im stationären Bereich wirksam abbauen. Wir brauchen einen Qualitätswettbewerb. Qualität muss sich lohnen, nicht einfach nur Menge. Gesunderhaltung muss sich lohnen. Nichts tun, abwarten, mit zuhören, miteinander sprechen, muss sich lohnen. Und nicht nur Eingriffe und irgendwas tun. Das würde auch verhindern, dass viele, viele Steuermittel in die Subvention von Überkapazitäten, zum Beispiel bei Kliniken, fließen. Das ist auch ein großes Problem. Und deshalb brauchen wir sektorübergreifend, also durch die Zusammenarbeit von Haus- und Facharzten, auch Ärzten und zum Beispiel Das Stichwort der Zukunft ist Vernetzung, Zusammenarbeit. Und das gilt übrigens auch für die Hochschulmedizin. Die Hochschulmedizin der Zukunft wird auch ein Netzwerkmedizin sein. Und damit, wenn man das macht, hätte man auch wieder Geld übrig, Mittel, um gezielt in Unterversorgungsbereiche zu investieren, zum Beispiel in die Pflege, zum Beispiel in die Palliativversorgung, in die Sprechmedizin. Und last but not least, nicht nur weil ich jetzt Allgemeinarzt bin, sondern es ist die Meinung des Sachverständigenrates und internationale Erkenntnisse, müssen die Hausarztmedizin sicherstellen und stärken. Jetzt habe ich Ihnen sehr viel erzählt und möchte zum Schluss noch sagen, dass Sie alles das nachlesen können und sogar noch viel genauer in unseren Gutachten unter www.svr-gesundheit.de. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Thank you.